Also die Sache ist die, die Fastenzeiten sind natürlich nicht gleich lang und sehen inhaltlich auch verschieden aus. Aber es gibt sie zeitlich gebunden im Christentum, im Islam, bei den Juden und in der Bahá'í-Religion. Im Buddhismus und im Hinduismus gibt es auch Fasten, aber das ist meistens individuell und hat was mit einem persönlichen Vergeistigungsprozess zu tun. Also ich erinnere mich, was sehr köstlich schmeckt, das ist die Fastenspeise der buddhistischen Heiligen. Die gibt es also in China-Restaurants zu kaufen. Und das ist ein vegetarisches Gericht. Also geht es darum, wie heißt es in China, Toren essen Fleisch, die Weisen essen Gemüse. So heißt es auch im Sprichwort. Und das spiegelt so ein bisschen diese buddhistische Fastenspeise wider. Das heißt also, da ist es, und im Hinduismus ist es so, dass eben Fasten eine Art, wie soll ich mal sagen, eine Übung ist, wo man zeigt, dass man eben große geistige Kräfte hat. Und da ist man auch dann schon bei dem Punkt, der das religiöse Fasten insgesamt betrifft, nämlich die Entwicklung geistiger Kräfte. Das heißt also, es gibt ja auch ein medizinisches Fasten, aber das Fasten in zum Beispiel in der Bahá'í-Religion ist es so, es geht darum zu lernen, dass man zum Beispiel einen Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne Essen und Trinken auskommen kann. Und das kann man lernen. Also bei mir hat es ungefähr 3 Jahre gedauert, bis ich das gut konnte. Und dann ist es aber unproblematisch. Man frühstückt also vor Sonnenaufgang, hält den ganzen Tag wunderbar durch. Ich könnte sogar noch 1, 2 Stunden länger fasten, mache ich auch öfter, weil es nicht anders geht wegen der Arbeit. Und dann weiß ich, manche Leute sagen, oh, ich muss dringend was essen, sage ich, komisch, ich kann viele Stunden lang ohne Essen und Trinken aushalten, ohne dass ich irgendwie besorgt bin, ja. Und das habe ich beim Fasten gelernt.
Herr Winkelbach, ist das bei Ihnen genauso?
Das Fasten ist halt einmal da, damit wir unseren Willen stärken, weniger abhängig werden von diesen materiellen Bedürfnissen. Und das Zweite ist, dass wir halt geistig wachsen, dass es uns hilft, ja, wie Herr Sturmberger sagt, stark zu sein gegen, ja, sagen wir, Versuchungen oder gegen diesen Willen, jetzt schnell was zu essen. Also das stärkt halt unsere Willenskraft und unsere Seele.
Die Willenskraft gegenüber dem körperlichen Verlangen, ist das richtig verstanden?
Ja, genau.
Ja, oder auch im Bezug auf dieses Schwächegefühl, dass der Mensch denkt, oh, ich muss dies, ich muss jenes, ne? Und das nimmt eben total ab. Was auch interessant ist, bei mir persönlich nimmt die Sinneswahrnehmung zu. Zum Beispiel in der Fastenzeit, wenn ich an einem Bäckerladen vorbeikomme, dann rieche ich sehr stark diese ganzen Gebäcke. Aber es genügt mir völlig, das zu riechen. Und ich denke, meine Güte, wenn ich was esse, rieche ich das gar nicht. Das ist eine sehr eigenartige Erfahrung, dass mein Geruchssinn in der Fastenzeit viel stärker ist als außerhalb der Fastenzeit.
Dann habe ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch noch ein bisschen recherchiert und habe die beiden Stichworte Buße und Reue auch gefunden. Ist das etwas, was dazukommt oder was vielleicht bei einzelnen Religionen im Vordergrund steht?
Ja, also beim Christentum ist es offensichtlich so, da geht es darum, auf etwas zu verzichten, wie man sagt, was man besonders gerne macht. Also mit Wilhelm Busch, was man besonders gerne tut, ist selten ganz besonders gut, sagt er, ne? Das ist eben das, bei den Christen hat sich das so eingebürgert, ich mag unheimlich gern das und das, das lasse ich jetzt mal 40 Tage oder 20 Tage weg. Und bei den Muslimen ist die Fastenzeit stark verbunden mit der Vergebung der Sünden. Das heißt also, man fastet, damit Gott einem vergibt.
Also der Buße-Gedanke.
Ja, also das ist bei den Bahais eigentlich nicht, ne? Das ist, es wird sogar ausdrücklich gesagt, dass das Fasten ein Symbol ist, ne? Und
Ja.
es wird nicht die medizinische Fastenzeit angesprochen. Zum Beispiel das sogenannte Saftfasten, das ist ja auch wieder sowas, dass man gar nichts isst, sondern immer nur Saft trinkt oder verdünnten Saft. Das ist etwas, was medizinisch angeraten sein mag. Man hat aber festgestellt, ich habe da eine Untersuchung gelesen, dass das Bahai-Fasten, diese 19 Tage zwischen Sonnenaufgang und Untergang, nichts essen, nichts trinken, dass das auch die Gesundheit fördert, was mich tatsächlich erstaunt hat angesichts der Formulierungen, die da in den Beischriften gebraucht werden, dass es eben nicht nur der Vergeistigung dient, sondern eben auch tatsächlich körperlich gesund ist, das zu machen. Das hat mich gewundert, aber das ist ein wissenschaftliches Forschungsergebnis.
Naja, es gibt ja auch den Begriff des Heilfastens.
Genau.
Das steckt wohl dahinter.
Ja, das Heilfasten ist ja entweder ein Saftfasten, also wo man die feste Nahrung weglässt, oder ein Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel, die zum Beispiel zu viel Zucker, zu viel Fett und so weiter enthalten. Ja, dann hat das ja schon fast eine Art von Diät, ist es dann schon.
Ja, also die Übergänge sind fließend.
Genau.
Das Heilfasten wurde untersucht in der Charité vor 4-5 Jahren. Und da gab es einen großen Bericht und im Fernsehen, das war relativ weit, dass das bei Heilfasten sehr gesund ist.
Ja. Und das trifft sich auch mit den Baha'i-Aussagen von Abdu'l-Bahá in den beantworteten Fragen. Da sagt er, in der Zukunft werden Krankheiten sehr häufig durch Ernährung behandelt werden. Also insbesondere erwähnt er Früchte, die eben bestimmte, also eine Früchtediät, die bestimmte Krankheiten eben auch heilen kann.
Naja, wie umgekehrt ja durch eine Ernährung auch Krankheiten verursacht werden können.
Genau.
Das wird der Grund sein, weil die Leute das Falsche essen, müssen sie Diät machen oder sogar fasten, damit das wieder in Ordnung kommt. Ne?
Mhm. Sie hatten vorhin angesprochen, im Buddhismus sei das Ganze mehr individuell. Heißt das, dass also bei den Buddhisten jeder individuell die Zeit und die Dauer des Fastens selber bestimmt?
Also die Sache ist die, im Buddhismus gibt es ja die 5 Gebote für alle und die 5 weiteren Gebote für Mönche und Nonnen. Und unter den 5 Geboten für Mönche und Nonnen ist eines, das lautet nach 12 Uhr mittags nichts mehr essen, gar nichts mehr.
Ja.
Und wenn Sie mal den Dalai Lama hören, der ist da total stolz darauf, dass er niemals zu Abend isst. Und der ist ja auch schon relativ alt, ich glaube, der ist 90 jetzt. Ne? Und wenn man ihn fragt, warum er so gesund ist, sagt er, weil ich abends nichts esse.
Mhm.
Das ist eine interessante Auskunft. Ne? Mhm. Aber das ist eben bei bestimmten Mönchen und Nonnen, die diese alten Gebote sozusagen noch annehmen, die essen prinzipiell nach 12 Uhr mittags nichts mehr.
Ja.
Und das ist ja eine Art von Fasten, oder?
Ja, kann man, glaube ich, sagen. Also wir kennen ja mittlerweile hier bei uns auch dieses Intervallfasten aus medizinischen Gründen oder aus Gründen einfach des Abnehmens wird das ja empfohlen. Und das ist ja praktisch dasselbe. Dass man also 18 Stunden am Tag nichts isst und nur innerhalb eines Zeitraums von 6 Stunden was isst.
Genau, und dieses individuell, das war jetzt sozusagen das Gegenkonzept zu Fastenzeiten. Das gibt es im Buddhismus und im Hinduismus nicht.
Mhm. So wie wir jetzt bisher in diesem Gespräch über Fasten geredet haben, ist das etwas, was zum Nutzen des Einzelnen ist. Gibt es auch Bestimmungen über das Fasten, die sozusagen die Gesellschaft im Blick haben und das Fastenbrechen vielleicht unter Strafe stellen? Also wie streng wird dieses Fasten in den Religionen gehandhabt?
Also es ist so, im Islam ist das Fasten eine gesellschaftlich kontrollierte Geschichte. Das heißt, da wird man auch ausgeschlossen, wenn man das nicht macht. Außerdem wird in der Fastenzeit auch relativ viel an die Armen gedacht. Das heißt also, wenn ich einen Muslim frage, warum fasten, sagt er, damit ich mal erlebe, wie das mit den armen Leuten ist, damit ich das selbst mal sehe, wie die leiden müssen, damit ich mich mehr um diese Leute kümmere. Das
hat
mir also ausgegeben. Ne?
Ja.
Und da ist dieser soziale Aspekt halt sehr wichtig. Es gibt es aber auch bei den Christen, also gibt es Spendenaktionen, das, was ich in der Fastenzeit selber spare, gebe ich für irgendeine sinnvolle Sache weiter. Das habe ich auch schon bei Christen gehört, sowas.
Herr Winkelbach, wie sieht das im Baha'i-Tum aus mit der Strenge?
Also das ist immer ich mit Gott. Also keiner kontrolliert mich.
Ja.
Es gibt auch verschiedene Ausnahmen. Ich denke auch wie im Islam, bei Krankheit. oder im Alter oder erst ab 15 Jahren beginnt die Fastenzeit. Was aber manchmal ein Brauch ist oder was man gerne macht, dass man gemeinsam das Fastenbrechen macht. Also, dass man sich Freunde oder Gäste einlädt. Das ist auch so eine Gemeinschaftssache.
Das scheint mir auch im Islam besonders ausgeprägt zu sein. Oder habe ich das missverstanden?
Ja, das ist so. Also das sogenannte Iftar, das wird ja abends abgehalten. Da wird die ganze Familie eingeladen, die Freunde werden eingeladen. Andere Religionsgemeinschaften werden teilweise eingeladen, um zu zeigen, wir feiern mit euch jetzt das Ende dieses Fastentages. Ne?
Mhm.
Außerdem ist dort auch noch so, dass es da am Anfang und am Ende Feste gibt. Am Anfang und Ende der Fastenzeit. Das haben wir übrigens bei den Bahai auch. Am Ende der Fastenzeit steht bei uns das Neujahrsfest, Nowruz, was dann auch in der Regel ein recht fröhliches Fest ist.
Wir haben jetzt ganz wenig nur über das Judentum gesprochen. Was gibt es dazu noch anzumerken?
Das Judentum hat einzelne Fastentage, manchmal auch zwei, drei Tage hintereinander, die gefastet werden, teilweise auch streng gefastet werden. Da gibt es also Fastenzeiten von 25 Stunden am Stück. Das ist ganz schön heftig. Es ist vor allem Yom Kippur, der Versöhnungstag,
ja,
der ein recht strenger Fastentag ist. Aber es gibt auch das sogenannte Esterfasten. Und ich denke mal auch zwei, drei andere Tage im Jahr, wo gefastet wird. Es geht da schon um die Versöhnung mit Gott und dass man das ernsthaft macht und dass man bereit ist, man Opfer zu bringen und nicht einfach so weitermacht wie bisher. Also es geht auch um Schnitt im Leben. Das haben wir übrigens in der Bahai-Religion auch. Das Neujahr, also das Ende der Fastenzeit, soll man seine Einstellung zu anderen Menschen ändern. Das heißt, Feindschaften beenden, Versöhnung anstreben und solche Dinge wird für Nowruz empfohlen.
Ne? Mhm.
Und das ist eben bei den Juden vor allem die Versöhnung mit Gott. Also wenn man sich gar nicht um Religion gekümmert hat und sowas, dann ist eben Yom Kippur der Tag, wo man sich mal drauf besinnen sollte, vielleicht doch mal wieder sich mit Gott zu beschäftigen.
Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch.
Ja.
Danke, tschüss.
Tschüss.